The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Mittwoch, der 11. März. Sie hören mich aus Luzern in der Schweiz mit einem Blick auf den sehr schönen Vierwaldstätter See. Und warum unser Podcast-Team heute hier gastiert, dazu gleich mehr. Jedes Kind weiß, Donald Trump regiert Amerika.
A short time ago we were a dead country. Now we are the hottest country anywhere in the world, the hottest.
Aber wovon wird er eigentlich selbst regiert? Also was leitet ihn und seine politischen Entscheidungen? Viele Kommentatoren, gerade in Europa, machen es sich zu einfach und sagen, der einzige Kompass sei eine maßlose Selbstbezogenheit dieses Präsidenten.
Nobody can do it like me. Nobody. Nobody can do it like me.
Aber dazu meine Gegenrede heute Morgen oder zumindest einige Anmerkungen. Es gibt nämlich sehr wohl ein klares Regulativ für das präsidiale Handeln. Es gibt sie, die Checks and Balances. Auch wenn es in seinem Fall nicht so sehr die Senatoren oder die obersten Verfassungsrichter sind, was ihn, Trump, reguliert und auch limitiert,
This is the Asia Trade. I'm Avril Hong in Singapore.
Ist der Kapitalmarkt.
The top stories is oil markets are set for further chaos and crude soars above $100 a barrel.
Der amerikanische Präsident agiert nicht wie ein normaler Politiker, sondern wie ein politischer Investor. Amerika ist eine Firma für ihn und sein Job ist es, den Kurs der USA Incorporation nach oben zu treiben. Naja, und damit die Depots der Bürger und nicht zu vergessen die Rentenpläne und privaten Vorsorgefonds seiner Wählerinnen und Wähler. Das heißt, jeder Kursrücksetzer an der Wall Street führt zur Korrektur im Weißen Haus. Alte Narrative werden durch frisches Storytelling ersetzt. Kein Problem für den Mann, Hauptsache es dient den Depots seiner Wähler. Jüngstes Beispiel, der Iran-Krieg. Erst die große Militärattacke und der Ruf nach einem Regime-Change. Aber dann ging der Ölpreis durch die Decke und der Tankstellenkunde in Texas, in Iowa, in Kansas, der staunte nicht schlecht über den teuren Sprit. Naja, und was heißt hier staunen? Er hat sich geärgert. Donald Trump steuerte unverzüglich dagegen. Er steckte Journalisten, der Krieg sei bald beendet. Später trat er vor Anhängern auf in einem seiner Golfclubs und dann nannte er diesen Militärschlag, den er selbst befehligt hatte, plötzlich eine kleine Exkursion. Man hätte einige böse Leute einfach mal loswerden müssen.
Our country is doing really well. I mean, at a level that nobody thought. We took a little excursion because we felt we had to do that to get rid of some evil. And I think you'll see it's going to be a short-term excursion. How good is our military, right?
Der Ölkurs fiel wie erwünscht unmittelbar nach diesem Auftritt. Trumps wichtigste KPIs, also Key Performance Indicators, sind nicht die Meinungsumfragen von ABC News oder Gallup, sondern die Kurse von Dow Jones und Nasdaq. In Trumps Venen zirkuliert das Rohöl der Sorte Brent Spar. Auch in der Vergangenheit übrigens schon, war die Börse sein Kompass. Nehmen wir nur die Zölle. Am sogenannten Liberation Day kündigte er ein massives Zollpaket an mit Basiszöllen von 10% auf alle Importe und bis zu 60% auf chinesische Waren.
This is Liberation Day. Waiting for a long time.
Die Reaktion der Wall Street war natürlich verheerend. Die Investoren dort hatten das Gefühl, der Präsident sei von allen guten Geistern verlassen und wolle jetzt die Globalisierung beenden. Der S&P 500 und die Nasdaq-Indizes verzeichneten die schwersten Verluste seit Jahren. Und die Analysten warnten jetzt vor einer Trump-Session. Kurz darauf trat Trump schon wieder vor die Öffentlichkeit und dann die Kehrtwende. Die Zölle pausierten jetzt für 90 Tage, außer für China. Und dann wurde verhandelt.
Somebody had to do what we did, and I did a 90-day pause for the people that didn't retaliate, because I told them if you retaliate, we're going to double it, and that's what I did with China, because they did retaliate.
Auch mit dem Giganten China arrangierte sich Trump mittlerweile. Nach einem Treffen mit Präsident Xi Ende vergangenen Jahres einigte man sich auf einen Zolldeal. auch der KI-Chip-Riese Nvidia, eins der Schmuckstücke der amerikanischen Wirtschaft aus dem Silicon Valley, darf weiter Hochleistungschips nach China liefern. Nix mehr mit Decoupling, wenn auch diese Chips jetzt mit leicht verringerter Speicherkapazität ausgeliefert werden. Also Trump poltert gerne in seinen Reden, aber mit dem Blick auf die Kapitalmärkte reagiert er dann doch relativ sanftfötig. Na, und dann ist da noch die Sache mit dem Dollar. Investoren brauchen billiges Geld, deshalb fordert Trump unermüdlich Zinssenkungen. Aber er weiß auch, er darf es nicht übertreiben. Und deshalb widerstand er auch der Neigung, dem widerspenstigen Chef der Notenbank, Jerome Powell, einfach den Stuhl vor die Tür zu setzen. Und er hat auch an dessen Stelle, jetzt beim regulären Wechsel, der bald ansteht, keinen willfährigen Kandidaten benannt. Der Trump-Nominee Kevin Warsh ist ein weithin respektierter Geldexperte und eben kein Bruder Leichtfuß von wegen billigem Geld. Er wird auch künftig für die Geldwertstabilität kämpfen. Also, Inflation ist für diesen Mann kein Naturgesetz, sondern eine bewusste Entscheidung durch die Fed. Eine bewusste Entscheidung, die er nicht treffen wird. Das klingt nach einem strengen Zinskurs auch künftig.
I believe what Milton and you just channeled, which is inflation is a choice. Inflation and ensuring price stability was granted to the Federal Reserve by the Congress, most recently in a review of its statutes in the 1970s, so that there would be one agency that would be responsible for prices. No more blaming the other guy.
Fazit, die Checks and Balances in den USA funktionieren Gott sei Dank. Nur, dass sich Trump eben weniger von Senat, Repräsentantenhaus und Supreme Court einbremsen lässt, eher schon eben von den Kapitalmärkten. Für die US-Bürger enthält das immerhin eine beruhigende Botschaft. Ihr Präsident kümmert sich, ja, man könnte fast sagen wie ein guter Vermögensverwalter, um die Kurspflege an der Wall Street und er ist, ja, im Fall der Fälle, ihr persönlicher Rettungsschirm. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Unsere The Pioneer-Chefökonomen Lars Feld und Justus Haukapp haben live vor, ja, jetzt kommt's, Schweizer Publikum, ein Ökonomie-Briefing performt. Ich habe den Abend moderiert, es war wunderbar. Auszüge hören wir jetzt gleich.
Im Grunde regiert die SPD seit 1998 mit einer vierjährigen Unterbrechung. Ja, also sie regiert damit länger als die Union und sie ist personell entleert.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt hat neueste Zahlen, und zwar des Software-Riesen Oracle, für uns angeschaut. Wir freuen uns außerdem über blühende Landschaften. Nicht im Osten Deutschlands, da auch, aber diesmal im heißen Westen Amerikas. The Pioneer gibt's nicht nur zum Hören und zum Lesen, sondern auch zum Erleben. In der Schweiz zum Beispiel. Im schönen Luzern haben wir am gestrigen Abend einen Live-Podcast produziert.
Feld und Haukapp. Das Ökonomie-Briefing mit Professor Dr. Lars Feld und Professor Dr. Justus Haukapp. Ein Pioneer Original.
Professor Lars Feld war dabei. Er ist Wirtschaftsweiser gewesen, Berater des Finanzministers und leitet heute das renommierte Walter-Eucken-Institut in Freiburg. Und mit dabei im Luzern Professor Justus Haukapp. Er ist der Gründungsdirektor des Institute for Competition Economics an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf. In unserem Ökonomie-Briefing beleuchten die beiden launig, kompetent wichtige Fragen rund um die Wirtschaft und die Wirtschaftspolitik. Tja, und dann schauen wir mal, was gestern Abend los war. Denn da haben die beiden sich vor Publikum getroffen im Institut für Schweizer Wirtschaftspolitik in Luzern. Das ist eine ganz renommierte Einrichtung der Schweiz. Wir waren dankbar und froh, dass wir dort gemeinsam auftreten durften. Ich habe den Abend moderiert. Pioneers hören den ganzen Podcast jetzt schon auf unserer Seite. Aber wichtige Auszüge, die hören wir jetzt. Herr Haukapp, Sie haben ja nichts gelernt aus dem Treiben von Lars Feld. Er hat den Christian Lindner als Finanzminister beraten. Sie beraten jetzt die Wirtschaftsministerin. Meine Frage an Sie, das sind natürlich tolle Gremien und das ist ehrenvoll. Aber überkommt einen da auch das Gefühl von Ohnmacht? Man berät eine Regierung, die trotzdem irgendwie, habe ich das Gefühl, so nicht richtig gehört hat.
Lars, ich hätte ja fast gesagt, es geht mir nicht ganz so schlecht wie dir, weil Frau Reiche will keinen Tankrabatt.
Genau, ja. Das ist positiv, ja.
Also das ist, ich glaube, ich bin da tatsächlich in einer etwas komfortableren Situation, ja. Weil Frau Reiche ja selbst in der CDU eine gewisse Außenseiterposition einnimmt und nicht die Parteichefin ist. Und so wie ich sie wahrnehme, will sie mit Vehemenz angebotsorientierte Reformen in Deutschland.
Sie ist schon eine Ordnungspolitikerin.
Sie will die so gut es geht. Ja, sie muss auch Kompromisse schließen und sie ist ja Teil der Regierung. Also sie kann jetzt auch nicht ihre Linie knaller durchziehen, aber ich finde, sie setzt absolut die richtigen Akzente, auch wenn sie viel, auf Deutsch gesagt, Lack dafür kassiert. Also jetzt die vorgeschlagene Abschaffung der Subventionen bei privaten Solardächern finde ich absolut richtig. Ja, sie kriegt natürlich massenhaft Prügel dafür, eine Abschaffung einer Subvention. Da macht man sich nie beliebt, also bis auf so ein paar Versprengten, hätte ich fast gesagt. Bei den meisten macht man sich nicht beliebt. Und ich rechne ihr das hoch an, dass sie jetzt nicht alles gleichzeitig hinbekommt. Da habe ich Verständnis dafür,
naja, aber das ist eine Untertreibung, finde ich gut. Herr Hockab, nicht alles gleichzeitig hinbekommt, der Zug läuft in die andere Richtung. Eindeutig. Wir haben den Sozialstaat auch unter der Führung dieser Regierung wieder ausgebaut. Wir haben die Gewerkschaftsmacht gestärkt. Wir haben das Defizit im öffentlichen Dienst dadurch ausgeweitet, dass man jetzt Aufträge annehmen muss zu Höchstpreisen, zu den gewerkschaftlich vorgegebenen Löhnen und Ähnliches. Also
das sind ja alles Reformen, die aus dem Arbeitsministerium kommen.
Achso. Im Wesentlichen,
muss man sagen. Und natürlich kann man sagen, Carsten Lindemann hat es richtig gemacht. Er hat gesagt, wenn ich das Arbeitsministerium nicht kriege, dann gehe ich nicht in die Regierung. Und das war vielleicht der Fehler, dass man gesagt hat, man bildet eine Regierung, ohne das Arbeitsministerium besetzen zu können, wo eigentlich die großen Reformstellschrauben sind. Rente,
gut, also Herr Hockab sagt, die anderen waren es, sie waren Berater des Finanzministers. Da muss man schon sagen, ohne den Kassenwart läuft eigentlich nichts. Der hat ja schon eine Art Vetomacht. Und trotzdem.
Ja, trotzdem. Also man muss natürlich auch, wenn Sie das anschauen, die ganze Ampelregierung der FDP ist ja unter anderem angekreidet worden, dass sie so viel gestritten hat und immer wieder Nein gesagt hat, das will ich nicht und das will ich nicht. Mhm. Im Grunde hat sie so unglaublich viel Unsinn verhindert. Und vieles von diesem Unsinn wird eben jetzt umgesetzt. Das muss man ganz klar sehen. Also
Lars, wir haben keinen Tankrabatt.
Naja, aber weißt du, ich habe damals gesagt, ich habe den nicht verteidigt, das ist falsch. Ich habe immer gesagt, der Tankrabatt, der läuft 3 Monate. Das kostet uns für die 3 Monate in dem Jahr 3 oder 3,5 Milliarden Euro.
Wir sind großzügig.
Was kostet die Rentenreform? 200 Milliarden Euro bis 2040? Das ist das, was diese Regierung jetzt gemacht hat. Also man muss schon sehen, dass das irgendwie auch in den Dimensionen zueinander passt.
Aber auch so ökonomisch in die Proportion gesetzt, muss man sagen, wie die Amerikaner sagen würden, it doesn't move the needle. Es bewegt die Nadel alles ja gar nicht, was da getrieben wird. Also was hat dieser Kanzler? Hat er Sie enttäuscht oder haben Sie Verständnis dafür, weil Sie auch sagen, da geht gar nichts? Wie blicken Sie auf Friedrich Merz? Das ist unser Kanzler, Sie wissen, ne? Seit einem Jahr. Ja, man spürt das vielleicht jetzt hier nicht so direkt, aber wie gucken Sie auf ihn?
Also das eine, auch weil Sie eben nach Ohnmacht gefragt haben, wir haben ja kein Theorieseminar hier, aber ich bin ausgebildeter politischer Ökonom. Das heißt, ich erwarte den Unsinn, den die machen.
Mhm.
Ja?
Ja.
Und deswegen bin ich auch nicht enttäuscht, wenn sie ihn machen.
Ja.
Also von daher, das ist auch nicht ein Gefühl der Ohnmacht, sondern man ist für jeden kleinen Schritt in die richtige Richtung ist man froh. Für jede Verhinderung der Schritte in die falsche Richtung ist man auch froh. Mhm. Und so kann ich das auch, diese 3 Jahre Beratung bei Lindner, auch die 10 Jahre vorher im Sachverständigenrat, eigentlich eher so beschreiben, dass es eine Zeit ist, die ich genossen habe.
Ja.
Also es ist keine Frage der Ohnmacht.
Also eine Frage der Philosophie lernen wir hier, das verstehe ich sehr gut. Ja. Herr Hockab, haben Sie auch so eine Art Philosophie, wo Sie sagen, für den Kram sind die anderen zuständig, ich schlafe trotzdem gut?
Also schlafen tue ich immer gut. Ja. Aber die natürlich sozusagen als Staatsbürger, sag ich mal so, ist man enttäuscht. Ja, als rational aufgeklärter Ökonom sagt man, ja, das wusste ich, aber natürlich hilft mir das wenig, wenn wir sagen, ich weiß, das wird jetzt noch 50 Jahre bergab gehen und schlafe deswegen ganz gut und dann irgendwann kommt einer mit der Kettensäge, der räumt auf. Ja, das ist natürlich nicht das, was man erreichen will tatsächlich und von daher bin ich jetzt auch sehr gespannt, wie die Diskussionen innerhalb der CDU in Deutschland verlaufen werden in der Analyse des letztendlich Misserfolgs bei der Wahl, auch wenn sie 5% zugelegt haben, war es ja doch eigentlich nicht das Ziel, nicht den Ministerpräsidenten zu stellen. Also von daher, jetzt haben wir diese Diskussion, die einen sagen, ja, das liegt daran, dass wir nicht geliefert haben. Und ich hoffe, dass sich die durchsetzt, diese Fraktion und die anderen, die sagen eher, nee, wir hätten noch weiter sozusagen in Richtung Grüne ins entwickeln. Also mehr am Merkel-Kurs festhalten müssen, dann wäre das nicht passiert. Also ich kann das nicht prognostizieren, welche sozusagen Philosophie die Oberhand gewinnen wird. Aber ich wäre sehr froh, wenn die Reformer, die sagen, jetzt müssen wir mal zupacken und es muss sich was ändern, wenn die jetzt die Diskussion gewinnen und dann in irgendeiner Weise die SPD auch mitnehmen. Wobei das ist natürlich jetzt noch schwieriger.
Ich wollte gerade sagen, wie soll man eine Partei mitnehmen, die selber so mitgenommen ist, die so mitgenommen ist von den Zeitläufen und gar nicht weiß, wo ihr der Kopf steht eigentlich. Bei dem Wahlergebnis, Sie haben das mitgekriegt, 5, 6, 7% sowas.
5,5.
5,5%,
ja. Deine frühere Volkspartei.
Ich bin bei 7% an dem Wahlabend ausgestiegen.
Da ging es noch weiter bergab.
Also im Grunde, die CDU muss sich wünschen, dass die SPD in Rheinland-Pfalz gewinnt und den Ministerpräsidenten stellt, weil das ist ein Pragmatiker und vielleicht zeigt das der SPD, dass er mit so einem Kurs noch Stimmen gewinnen kann. Das ist die einzige Hoffnung, die man da im Moment haben kann. Es ist schon sehr stark enttäuschend. Also ich weiß nicht, ob Sie das alle auch so im Blick haben, aber im Grunde regiert die SPD seit 1998 mit einer vierjährigen Unterbrechung. Mhm. Ja, also sie regiert damit länger, als die Union in Verantwortung ist. Und sie ist personell entleert. Völlig ausgedünnt. Sie bräuchte dringend 8 oder 12 Jahre in der Opposition, um sich zu erneuern. Dann würde die SPD auch noch einmal mehr Stimmen gewinnen können. So wie sie das jetzt, wie sie sich jetzt darstellt, schafft sie das eben nicht. Und dann hat sie immer Sorge, dass es immer noch weiter nach unten geht. Diese Spirale ist also sozusagen eine Spirale nach unten, die es so ungeheuer schwierig macht, überhaupt was Vernünftiges mit den Sozialdemokraten zu entscheiden.
Aber jetzt muss ich zur Ordnung rufen, wir drei können hier nicht in die Schweiz kommen und 1000 Jahre Trübsal und Traurigkeit hier mitbringen. Deswegen zum Abschluss ist jeder zwangsverpflichtet. Gibt es ein Zeichen für Zuversicht, ökonomisch, politisch, wo wir sagen, dass das Land, vielleicht auch Europa, wieder auf den Pfad kommen, der uns stolz sein lässt?
Die Frage des Stolzes ist ja nicht unbedingt damit verbunden, wie diese Regierung jetzt gerade wirtschaftspolitisch performt, sondern wir können einfach auch sagen, dass Deutschland immer noch ein wirtschaftlich starkes Land ist. Wir sind innovativ. Jetzt zuletzt, gerade dieser Tage, ist die neue Patentstatistik rausgekommen. Da ist Deutschland in ganz unterschiedlichen Bereichen führend, zumindest unter den Top 3 oder Top 5, selbst im Bereich künstliche Intelligenz. Also wir sind immer noch in der Lage, ziemlich viel zu leisten und können das auch in der Industrie. Ja, Bosch und Daimler führen die Patentstatistik für Deutschland betrachtet an, mit den meisten Patenten, also in der Autoindustrie, auf die gerne Abgesänge im Moment abgehalten werden, das ist alles meines Erachtens verfrüht. Nur, was wir eben bräuchten, sind diese Reformen und was man dafür auch braucht, ist eine Bereitschaft der Bevölkerung, Reformen zu machen und die ist immer noch sehr gering ausgeprägt.
Sie wollten was Positives sagen. Herr Hocker, was sagen Sie über unsere deutsche Bevölkerung? Im Ausland soll man besonders gut über seine Landsleute sprechen. Also haben nicht doch viele, anders formuliert, ist die Regierung nicht hinten dran, haben die Leute die Deutschen nicht verstanden im Mittelstand und so weiter, dass hier nicht Status Quo-Denken gefragt ist?
Also bei den Unternehmen sehe ich weniger das Problem tatsächlich. Die sind relativ agil. Das gehört dann leider dazu auch, dass sie dann auch im Ausland investieren, wenn da die Bedingungen besser sind. Das hat aber nicht nur negative Effekte, weil das natürlich auch den Standort Deutschland in gewisser Weise mit sichert, muss man sagen. Und was mir auch Hoffnung macht tatsächlich, um was Positives zu sagen, ist, dass die Haltung vieler zum Freihandel sich tatsächlich verbessert. Witzigerweise. Ja. Wir hatten eine sehr ablehnende Haltung, diese Diskussion um Chlorhühnchen etc. gegen jeden Freihandel. Und jetzt hat ja selbst, als dann die Grünen im Europaparlament dagegen gestimmt haben, gegen das Mercosur bestimmt, hat Jürgen Trittin vom linken Flügel der Grünen in Deutschland gesagt, das könnt ihr nicht machen. Und von daher ist mein Eindruck, die Haltung zum Freihandel entwickelt sich positiv. Seltsamerweise, seitdem Donald Trump. Vielleicht, weil Donald Trump so gegen Freihandel ist, sagen sie, der Rest, dann müssen wir wohl dafür sein.
Vielen Dank, Lars Feld, und vielen Dank, Justus Haukapp. Und danke an das Schweizer Publikum und das Institut für diesen spannenden Abend. Den ganzen Talk und auch alle anderen Ökonomie-Briefings gibt es, wie gesagt, auf thepioneer.de. Danke an Sie für Ihre Unterstützung. Der unabhängige Journalismus bringt uns zusammen. Künstliche Intelligenz kann Ihr bester Mitarbeiter werden. Auf der Pioneer One steigt nämlich das Pioneer Bootcamp Best of AI. Egal, ob Sie grün hinter den Ohren sind oder bei dem Thema sich schon richtig gut auskennen, hier kann jeder was lernen. Ganz praktisch, wie Sie als Unternehmer, als Unternehmerin für sich und für Ihre Kollegen einen KI-Agenten herstellen. Ja, und ihn dann auch beschäftigen. Sie lernen die Vorteile verschiedener Modelle kennen, von ChatGPT bis Claude. Sie bekommen gezeigt, wie Sie für Ihre Firma eine KI-Roadmap erstellen. Ja, und Sie profitieren von den neuesten technischen Entwicklungen. Verstehen, ausprobieren, anwenden, das ist der Zweck der Übung am 23. April in Berlin. Alle Infos in den Shownotes. Viel Spaß!
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da hält unsere Börsenreporterin Anne Schwedt uns auf dem Laufenden. Also, ab nach New York und einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor.
Anne, du hast in die Bücher des US-Tech-Riesen Oracle geschaut. Sag uns, wie geht's der Firma?
Ja, Oracle hat ein sehr starkes Quartal abgeliefert. Operativ läuft es besser, als der Kursverlauf der letzten Monate vermuten lässt. Der Umsatz ist im dritten Geschäftsquartal um 22% gestiegen. Der bereinigte Gewinn lag auch klar über den Erwartungen. Besonders beeindruckend ist das Cloud-Geschäft. Insgesamt legt die Cloud-Erlöse um 44% zu. Die Infrastruktursparte wuchs sogar um 84%. Entsprechend hat Oracle seine Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2027 auf 90 Milliarden Dollar angehoben und die Aktie sprang nachbörslich auch zeitweise um über 10% nach oben. Die Kehrseite ist aber, um diesen KI- und Cloud-Ausbau zu finanzieren, fährt Oracle sehr hohe Investitionen und hat einen spürbaren Schuldenberg und zuletzt auch einen deutlich negativen freien Cashflow. Und genau das hatte den Kurs zuvor um mehr als 50% unter das Hoch gedrückt und bleibt auch weiterhin ein Risikofaktor. Positiv ist aber, dass der Auftragsbestand vor allem mit großen KI-Kunden wie OpenAI vervielfacht wurde und das Management betont, dass viele dieser Verträge über Vorauszahlungen oder von Kunden mitfinanzierte Hardware abgesichert sind. Also insgesamt kann man sagen, echt gute Nachrichten von Oracle, Gabor.
Und wie ist sonst die Lage an der Börse, Anne, nach diesen turbulenten Tagen?
Also nach all den Turbulenzen der vergangenen Tage wirkt die Wall Street vorbörslich zumindest wie in einer angespannten Warteschleife. Die großen Indizes haben im regulären Handel zwar leicht nachgegeben, der Dow und S&P 500 ein bisschen im Minus, die Nasdaq sogar gerade so im Plus, aber die Futures bewegen sich praktisch gerade gar nicht vom Fleck. Das zeigt, niemand will sich gerade vor den wichtigen Inflationsdaten heute groß aus dem Fenster lehnen. Gleichzeitig bleibt Öl aber der Taktgeber an den Märkten. Wir haben in den letzten 48 Stunden ja eine wahre Achterbahnfahrt gesehen, vom Sprung auf fast 120 Dollar je Barrel bis hin zu einem schnellen Rücksetzer in Richtung 80 Dollar, als die Hoffnung auf eine Freigabe strategischer Ölreserven und eine Entspannung im Iran-Krieg aufkam. Und jede neue Schlagzeile aktuell oder auch jede Aussage von Trump oder der Regierung, ob sie stimmt oder nicht, erstmal zweitrangig, schlägt sofort auf den Ölpreis durch und damit direkt auch auf die Stimmung an der Börse. Gestern zum Beispiel sind die Ölpreise gefallen, nachdem Energieminister Chris Wright in einem Post behauptet hatte, die US Navy habe einen Tanker sicher durch die Straße von Hormuz eskortiert. Nachdem dieser Beitrag dann wieder gelöscht wurde und das Weiße Haus erklärte, dass bislang gar kein Tanker begleitet worden ist, drehte der Ölpreis wieder von seinen Tiefständen nach oben und die Aktienmärkte gaben ihre Tagesgewinne zum Teil auch wieder ab. Also was man sagen kann, die Panik der letzten Woche ist zwar erstmal raus, aber von Entwarnung kann hier keine Rede sein. Die Anleger schauen jetzt ganz genau auf den Verbraucherpreisindex heute und die weiteren Signale aus dem Iran-Konflikt.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass die Wüste erblüht. Zwischen den US-Bundesstaaten Kalifornien und Nevada liegt das Death Valley. Eine der heißesten, tja, und auch trockensten Wüsten der Welt. Ein Tal umgeben von Bergen, scharf und karg wirkt das Ganze. Eine Landschaft aus Stein, Salz, Staub. Tja, aber Gold gab's da früher auch. Das Death Valley ist legendär für seine Goldminen. Heute leider ausgetrocknet. So wie überhaupt die meiste Zeit des Jahres es hier eher heiß und lebensfeindlich ist, tot halt. Und im Sommer steigen die Temperaturen auf bis zu 50 Grad. Schatten gibt's praktisch keinen.
ein paar niedrige, staubige Büsche, klein, verloren in der riesigen Weite. Doch ganz selten passiert etwas, das in dieser Landschaft fast schon unwirklich wirkt. Die Wüste beginnt zu blühen. Momentan überziehen Millionen Wüstengoldblumen dieses Tal. Das Death Valley, eigentlich ein Tal des Todes, leuchtet plötzlich gelb und gold. So farbenfroh und voller Leben war die Wüste seit 10 Jahren mindestens nicht mehr. Dafür verantwortlich kräftige Regenfälle im vergangenen Herbst und Winter. Denn sie haben Samen geweckt, der oft jahrelang im trockenen Boden verborgen liegt. Und plötzlich zeigt diese trockenste Landschaft der Vereinigten Staaten, dass selbst hier Leben im Überfluss entstehen kann. Neues Leben. Wunderbar. Vielleicht muss ja jetzt auch dieses Lied einfach nochmal neu geschrieben werden. Seems it never rains in summer. Ich wünsche Ihnen einen blühenden Start in diesem neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.